Jetzt haben Sie als erste Lesung was vom Propheten Jeremia gehört. Das ist der Prophet. Es gibt auch einen schönen Roman von Franz Werfel zu ihm, der bei der Vernichtung des Südreichs dabei ist, 586 vor Christus, und das ganze Drama mitbekommt und wie jemand, der warnt, einfach immer eine auf den Deckel kriegt. An der Stelle kann man sehr schön deuten und auslegen und erklären, wie Prophetie funktioniert. Also er spricht davon, dass die jetzigen Hirten ihren Job schlecht machen, sie zerstreuen und lassen zugrunde gehen, und es wird der Herr selbst als Hirt kommen und sammeln, und dann wird er Hirten einsetzen, die es besser machen. Ja? Und sie denken wahrscheinlich dann, wenn sie Hirte hören, an das, was es idyllisch vielleicht in einer fernen Kindheit gab, Leute, die sich um Ziegen, Schafe und Rinder gekümmert haben. Man sieht ja ab und zu im Altmühltal auch noch die Herden, aber sie denken wahrscheinlich nicht an Könige. Das Bild des Hirten ist in der orientalischen Antike das Bild für einen König, also jemand, der sich um sein Volk kümmert. Und deswegen kann diese Prophetie eine ganze Menge bedeuten. Also ich kann natürlich jetzt als Christ, wenn ich das lese, das als eine Kritik an den Priestern dieser Zeit verstehen, die Hirten, die ihren Job nicht machen, sondern zugrunde gehen lassen und zerstreuen, also ungefähr so wie ich. Jeden Sonntag, wenn ich predige, sitzen weniger Leute in der Reihe, und das muss daran liegen, dass ich so schlecht bin. Und meine Vorgänger die letzten Jahrzehnte auch. Wir predigen die Kirchen leer. Das könnte die Kritik sein vom Propheten Jeremia aus dem Jahr, was weiß ich, 595 vor Christus. Es könnte auch eine Prophetie sein auf die letzten Könige, die kommen werden, Joachim und Zedekia, die ihr Volk im Stich lassen. Joachim ergibt sich gegenüber der Belagerung der Stadt. Er zieht mit seinem Hofstaat raus und sie werden deportiert nach Babel, aus und vorbei. Er lässt sein Volk im Stich. Und der letzte eingesetzte König, ein Marionettenkönig des babylonischen Königs, der auch noch einen neuen Namen kriegt, Zedekia, der verdrückt sich in der Nacht. Nach einer monatelangen Belagerung lässt er eine Bresche in die Stadtmauer schlagen, läuft weg und wird dafür zum Lohn geblendet. Hirten, die sich nicht kümmern um ihre Herde, die zugrunde gehen lassen, wie in den Monaten der Belagerung, des Hungers, der Not an allem. Angeblich hat man am Ende sogar die Säuglinge verspeist, bevor Jerusalem eingenommen wurde. Eine andere Prophetie. Oder vielleicht ist es allgemein eine Prophetie auf das Ende des Südreichs. Oder es ist eine Prophetie auf die Rückkehr aus dem Exil zurück in das neue Jerusalem. Oder es ist eine Prophetie für den kommenden Messias, der dieser Hirte sein wird, der sammelt und stärkt und der neue Hirten einsetzt, nämlich seine Priester. Sie sehen, ich habe Ihnen jetzt mal ganz kurz schon 5 Deutungen geliefert. Wenn Sie also irgendwann mal irgendwo mit Prophetie zu tun haben, bitte versuchen Sie nicht, es eindimensional zu verstehen. Das funktioniert nicht. Bis hin zur geheimen Offenbarung des Johannes versuchen Sie nicht zu erklären, der Antichrist ist der oder jener. Stimmt nicht. Es ist ein Bild für ganz viele Deutungsmuster, und es fängt schon beim Kaiser Nero an, der Antichrist sein kann. Und wenn Sie Kirchengeschichte studieren, werden Ihnen im Laufe der 2000 Jahre Dutzende von potenziellen Antichristen begegnen. So viel zum Thema Prophetie. Die Kirche hat das Evangelium heute, Markus 6, ganz bewusst mit dieser Stelle kombiniert und damit gesagt, pass mal auf, das, was da passiert, ist ebenfalls eine Erfüllung der Prophetie des Jeremia. Was ist passiert? Am Anfang vom Kapitel 6, das war letztes Wochenende, letzter Sonntag, hat Jesus die 12 Apostel in Zweiergrüppchen aufgeteilt, also 6 Zweierteams, und hat ihnen gesagt, macht's besser als ich, weil er nämlich bei sich zu Hause Misserfolg hatte. Dann schiebt der Evangelist Markus noch ein bisschen was ein zur Geschichte von Johannes dem Täufer, und dann kommen sie zurück, und da sind wir heute, am 16. Sonntag. Dort wo Jesus auftaucht, laufen die Menschen in Massen zusammen. Sehen Sie die Parallele zu Jeremia und seiner Prophetie? Der Hirte, der Gott selbst ist, sammelt alle, die da sind. Offensichtlich haben die Menschen ein Bedürfnis danach, eine Sehnsucht danach, was zu erfahren, was zu hören. Good News, nicht nur Bad News darüber, wo im römischen Weltreich gerade eine Revolution, ein Aufstand niedergeschlagen worden ist, wo ein neuer Krieg beginnt, wo eine Hungersnot tobt oder wo eine Dürre herrscht. Die Leute möchten, sie haben eine tiefes Verlangen danach, was Gutes zu hören, was ihrem Herzen gut tut, was den Himmel öffnet. Offensichtlich kann das dieser Jesus. Der Hirt entpuppt sich nicht als militärischer Führer, als politischer Führer, sondern als eine religiöse Größe. Ein Prinzip, das gilt von damals bis heute. Die Menschen sehnen sich danach, dass jemand kommt, der sammelt und stärkt. Das ist nicht anders heute bei Social Media. Auch da finden Sammlungsbewegungen statt. Und das, was die Menschen dazu antreibt, sich zu sammeln, ist die Suche nach irgendeiner Form von Wahrheit. Und dafür ist ja die Kirche da, sollte man meinen. Was ist das Schlüsselwort in diesem Evangelium? Splanchnitzomai, ein Wühlen in den Gedärmen, übersetzt Mitleid. Und das ist ziemlich singulär christlich. Das Christentum ist die Religion des Mitfühlens mit dem anderen, was dazu führt, dass ich für den was tue. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Weltreligionen des Mitfühlens, die gerade eben nichts tun, weil sie das Karma nicht beeinträchtigen wollen. Also im fernen Osten, Hände weg, gib dem Bettler nichts, lies den Sterbenden nicht von der Straße auf, ändere nichts an der Armut und dem Elend der anderen. Das ist ihr Karma und das brauchen sie, um erlöst zu werden. Jesus Christus ist anders. Jesus Christus ist jemand, der das Bedürfnis der anderen um ihn herum sieht. Die Situation ist nicht so einfach. Er sieht erstmal seine 12 Jungs zurückkommen. Er sieht, dass die reden wollen, dass die erzählen wollen, was passiert ist. Und er sieht auch, dass sie müde sind. Deswegen sagt er, komm, hier ist zu viel los, wir gehen woanders hin. Als sie aber dann an diesem anderen Ort ankommen, nach ihrer kleinen Schiffsreise, ist es dort überhaupt nicht besser, sondern noch schlimmer. Jetzt entscheidet Jesus, dass die Bedürfnisse seiner 12 nachrangig sind und das Bedürfnis derjenigen, die vor ihm sind, ist wichtiger, denn er hat Mitleid mit ihnen. Er sieht das Bedürfnis, diese Not ist größer als das Ruhebedürfnis meiner 12. Jesus hatte ja keinen Stress mit der Verkündigung und er sagt auch nicht zu seinen 12, jetzt müsst ihr noch mal ran, sondern er macht selbst. Er lehrt sie und er lehrt sie lange. Ja, nur wie viel Geduld habt ihr so? Ich sehe schon 8,50 habe ich gepredigt. Das ist schon mindestens doppelt so viel, wie ein katholischer Priester predigen darf. Die Menschen laufen zusammen bei Jesus. Wahrscheinlich war es da nicht gerade kühl und schattig. Und erwarten, dass er sie lange lehrt, und zwar länger als ein Fußball-Länderspiel dauert. Unglaublich. Länger als ein Blockbuster dauert mit Zuschlag für Überlänge. Die konnten tatsächlich 2, 3, 4, 5 Stunden zuhören. Das hat die fasziniert. Die haben nicht gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, da trete ich aus der Kirche aus. Merkwürdig, diese Menschen damals, diese Juden vor 2000 Jahren. Ich verstehe es auch nicht. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie Menschen, die sich nach einem Schutz sehnen, nach einer Sicherheit. Offensichtlich ist das nicht anders gewesen damals wie heute. Dieses Gefühl, ich blicke nicht mehr durch, das ist mir zu kompliziert. Je mehr Nachrichten ich höre, desto unsicherer werde ich. Je mehr Informationen ich bekomme, desto weniger weiß ich, wie ich mich orientieren muss. Menschen suchen nach Orientierung und die Aufgabe des Glaubens ist es, genau das zu liefern, Orientierung. Nur, und jetzt bin ich bei einem unangenehmen Punkt, tue ich das auch? Helfe ich anderen Menschen, Orientierung zu finden? Ich bin immer sehr beunruhigt, wenn ich dieses Schuldbekenntnis bete am Anfang der Messe. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen habe. Sind Sie auch unruhig bei der Frage, was habe ich eigentlich heute alles Gutes unterlassen? Wo hätte heute Jesus durch mich ein gutes Wort sagen wollen? Wo hätte Jesus heute jemanden sehen wollen, den alle anderen übersehen? Wo hätte Jesus heute durch mich ein Lächeln schenken wollen? Wo hätte Jesus heute durch mich besondere Geduld zeigen wollen? Wo hätte Jesus heute durch mich 50 Euro spenden wollen? Ich war gestern Morgen bei Elijah 21. Kennen Sie das? Elias 21. Wie ich gestern erfahren habe, eine militärische Sache. Es ist entstanden vor über knapp 10 Jahren, als diese erste Flüchtlingswelle aus Syrien rollte und einige Christen, es waren Katholiken dabei, aber nicht nur, erkannten, hoppla, es verändert sich gerade was. Seit Jahrhunderten kommen wir nicht in muslimischen Ländern an die Muslime ran, das ist lebensgefährlich. Plötzlich kommen die zu uns, vor meine Haustür. Und die haben sehr wohl eine Sehnsucht nach Orientierung. Die kommen aus Chaos, Krieg, Hass und Gewalt. Die haben sehr wohl Sehnsucht nach der Liebe von Jesus Christus. Aber liefere ich die ihnen? Erzähle ich davon? Die Gründungsmannschaft waren ehemalige Bundeswehrsoldaten und der Mitgründer Andreas Sauter, ein Oberstleutnant der Luftwaffe, ist immer noch der Chef von der ganzen Truppe. Militärische Disziplin, Struktur, schnelle Entscheidung, das täte unserer Kirche wirklich Not. Führung brauchen wir und die haben Führungsqualität. Mittlerweile nicht mehr ganz so jung, dieser Oberstleutnant. Die machen das so, dass sie in ihrem Team einige Muttersprachler dabei haben, also Leute, die Farsi sprechen, Paschtu, Arabisch, sonstige Sprachen. Mit denen kommen sie an einen Ort, in eine Stadt, in eine Gemeinde, wo sie eingeladen werden. Und am Freitagnachmittag gehen sie in die Flüchtlingsheime vor Ort, das sind bei uns 4 Stück, und laden ein in den Muttersprachen. Am Samstag dann kommen Reisebusse mittags vor die Tore dieser Flüchtlingsheime und laden sie ein zu einem Ort, den sie nicht wissen aus Sicherheitsgründen. Bei uns war es die Baptistengemeinde im Onkenweg am Klinikum. Die ist groß genug und hat eine Küche, die ausreicht, um für 200 Personen zu kochen. Denn 50 Personen sind im Team, 150 Eingeladene kamen auch diesmal. Es sind immer so um die 150 aus allen Sprachgruppen. Für die gibt es ein großes orientalisches Mittagessen und anschließend einen 2-stündigen Jesusfilm. Sie zeigen immer noch denselben alten Jesusfilm aus den 70er Jahren, der immer noch genauso berührt und funktioniert. Und wenn man dann im Anschluss betet, gibt es tatsächlich schon die Ersten, die sagen, ja, Jesus hat mich berührt. Und lustigerweise hatte ich auch gestern mal wieder einen Kontakt mit einem Muslim aus Syrien, der konvertieren möchte, weil ihm nachts im Traum Jesus erschienen ist. 2-mal. Also falls Sie es nicht glauben, ich habe dauernd damit Kontakt, dass mir Muslime erzählen, mir ist Jesus erschienen. Und dann die Frage, kümmere ich mich um die? Bin ich für die da? Sehe ich die? Und das ist nicht nur die Frage an mich, das ist die Frage an uns alle, an dich. Macht es dich unruhig, im Glaubens, im Schuldbekenntnis zu sagen, ich habe gesündigt, indem ich Gutes unterlassen habe? Mich lässt das oft nicht schlafen. Wir hatten das Glück, dass gestern endlich einmal auch Elijah 21 bei uns war. Die Irma hat mitgemacht, Kommunionhelferin in der Bank sitzt sie und grinst gerade. Danke für deinen Dienst gestern. Überlegt's euch, wie ihr euren Glauben weitergebt. Jesus sammelt und Jesus stärkt. Und er möchte das in euch tun. Ihr seid die, die weitererzählen von der Liebe des Vaters. Ihr seid die, die weitererzählen von der Hoffnung unseres Glaubens, von einer Botschaft der Liebe. Die zweite Lesung, Epheser 2,18, hat das nochmal anders gesagt. In dem einen Geist haben wir alle Zugang zum Vater. Nicht ich muss toll reden. Das macht Jesus in mir im Heiligen Geist. Nicht ich muss überzeugen, das macht Jesus schon in mir. Aber lasse ich mich wirklich von ihm in Dienst nehmen? Ihr Lieben, wenn ihr euch fragt, was in eurem Leben noch kommt, wenn ihr euch fragt, was der tiefere Sinn ist, es ist euer Charisma und euer Auftrag, die Liebe Christi weiterzutragen. Das wird euch eine tiefe innere Freude geben, die ihr in nichts anderem findet. Und das wird euch erkennen lassen, wozu ihr wirklich auf dieser Welt seid. Traut euch einfach. Amen.